Das ist gar nicht so leicht, nach so einem tollen Lobpreis den Übergang zu finden. Deswegen beten wir erstmal zusammen. Vater, danke, dass du hier bist. Wir laden dich ein, unsere Herzen noch weiter gefangen zu nehmen und die Dinge in uns gefangen zu nehmen, die dich hindern. Und danke, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, dass wir aus deinem Wort hören dürfen. Danke, dass du gut bist, dass du unser Leben veränderst, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Amen. Und zum Anfang möchte ich erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Bei einem Freund von mir wurde eingebrochen. Der wohnt in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen. Das Haus ist alleinstehend. Und dort wurde also eingebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kennt ihr vielleicht aus der Presse. Das sind richtige Einbrecherbanden, die mit dem LKW vorfahren. Ist nicht wie früher, ja, irgend so ein armes Würstchen, das dann mit dem Dietrich die Tür aufmacht und versucht, ein paar Wertgegenstände an Land zu ziehen, sondern die kommen mit dem LKW, fahren vor, ein oder zwei Leute stehen Schmiere, der Rest bricht auf, räumt ab, was abzuräumen ist. Bis die Polizei kommt und Spuren sichert, sind die meisten schon wieder weg. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gelesen? Ja? Ja, gut, also bei ihm war es so, die arbeiten alle drei und sind also alle drei nicht zu Hause, das Haus steht alleine. Aber was die nicht wussten ist, durch einen Zufall hatte der was zu Hause vergessen, fuhr also wieder nach Hause zurück und fand dort diesen LKW in seiner Einfahrt. Der ist nicht blöd, der dachte sich, da halte ich jetzt nicht, sondern ich fahre vorbei, mal gucken, was das ist. Hat sofort verstanden, worum es geht. Und vom Handy aus die Polizei angerufen. Ist ja fantastisch, ne? Das geht heutzutage. Wenige Minuten später, das ist ungewöhnlich, das ist nicht immer so, wenige Minuten später kam also die Polizei mit großem Tatütata dahergefahren und fuhr so fächerförmig auf dem Gehsteig auf. Ja, die Polizisten sprangen raus. Was taten die Einbrecher? Erstmal weitermachen. Die haben erstmal weiter, die hatten die Tür schon offen, haben weitergemacht, haben begonnen, da Sachen rauszubringen, die Wertgegenstände. Polizisten sprangen also raus und begannen erstmal sich drüber zu unterhalten, was tun wir jetzt weiter, wie gehen wir weiter vor, was ist jetzt aktuell das, was wir tun müssen. Währenddessen waren also die Einbrecher, wie gesagt, dabei, die Wertgegenstände, die hatten sie inzwischen schon alle gefunden, rauszubringen und sorgfältig zu verstauen. Man möchte ja nicht, dass was kaputt geht. Die Polizei kam dann dazu, die konnten sich nicht wirklich einigen, begannen dann mal nachzublättern in den Dienstvorschriften. In Deutschland gibt es zum Glück für alles eine Dienstvorschrift. Begannen nachzublättern, ja, was macht man jetzt in dem Fall? Der Standardfall ist, dass der Einbrecher erschrickt und sieht, der Ordnungshüter kommt und sich verkrümelt oder zumindest erschreckt. Oder ja, dann fingen sie an nachzublättern. Ja, Einbrecher. Einer kam mal auf den Zaun zu, guckte den Polizisten so zu und dann sagte ein Polizist, ja, zog mal die Waffe und dann sagte der Einbrecher, du, wenn du da jetzt nicht hier aufhörst, dann kriegst du aber heftig eine drübere. Dann steckte der die Waffe zurück und ging zur Diskussionsgruppe zurück. Das war ein bisschen skurril, deswegen erzähle ich die Geschichte. Die Polizisten teilten sich dann in verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe machte weiter damit, nachzuforschen, was können wir denn jetzt eigentlich machen in den Dienstvorschriften. Die zweiten dachten sich, ja gut, jetzt ist doch mal Zeit, griffen zur Waffe. Und dann zeigte der eine, hier, guck mal, die Wumme, ja, ich da, da bleibt nichts übrig. Dann, boah, wo kriegt man denn sowas her? Und dann fingen die an, sich über ihre Waffen zu unterhalten. Da waren ein, zwei Leute vom Sonderkommando dabei, die haben dann auch festgestellt, ja, guck mal hier, das ist eine Kanone, da musst du aufpassen, da musst du mit dem Rücken zum Wagen stehen, weil ansonsten pustet dich der Rückstoß über die Straße. Und dann fingen die also an, Geschichten da zu erzählen von ihren Waffen. Die anderen waren in den Vorschriften auch nicht weitergekommen. Die Einbrecher waren inzwischen dabei, die Festeinbauten abzubauen, so Klo und Badewanne und das auch mal mit rauszunehmen. Wenn man so Zeit hat, dann tut man das ja alles. Und auf dem Bürgersteig bildete sich dann auch noch ein kleiner, spontaner Chor. Ja, die hatten festgestellt, wir singen gern und fingen mal an zu singen. So Liedchen wie, wir haben die Macht und Autorität, kommen wir, ist es für den Bösen zu spät. Ja, das war also die dritte Gruppe, die da anfing. Und man fing auch an, Geschichten zu erzählen von früher und wie die Einbrecher gelaufen waren. Und da war noch alles besser. Inzwischen waren die Einbrecher fertig, hatten alles eingepackt, fuhren davon. Mein Freund stand da, beobachtete das alles, war relativ verzweifelt. Die Spuren verwischten die Einbrecher auf ganz besondere Art und Weise, und zwar haben sie das Haus einfach angesteckt, woraufhin einer der Polizisten rüberguckte und sagte, das brennt, Das sind gar nicht wir zuständig. Ruf mal die Feuerwehr. Wir werden diese Geschichte im Lauf der Predigt, hoffe ich, noch brauchen. Ganz anderes Thema. Völlig anderes Thema. Wozu kam unser Herr Jesus Christus in die Welt? Um uns mit dem Vater wieder zu vereinen. Das ist vollkommen richtig. Noch was? Um die Werke des Teufels zu zerstören? Auch sehr gut. Um zu suchen und zu finden, was verloren ist? Ja. Also es gibt eine ganze Menge Aspekte, unter denen Jesus in die Welt kam. Einer wurde genannt, der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten oder um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Jesus selbst hat gesagt, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen, also uns, den Menschen, das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus vergleicht den Teufel hier mit einem Dieb und sagt, dieser Dieb, der raubt, der mordet und zerstört. Und er sagt, ich selbst, ich, sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Leben zu bringen und das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ja, und was wir heute machen ist, wir fragen uns, was ist damit? Der Sohn Gottes kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wo stehen wir da? Wie sieht das hier aus? Und dazu machen wir zunächst mal eine Bestandsaufnahme. Hier in unserer Umgebung, hier in Deutschland, in unserem schönen Land, in dem wir leben und das wir lieben. Ich habe mir verschiedene Themenbereiche rausgesucht und mal geguckt, wie steht's damit. Themenbereich 1 ist die Familie. Familien in Deutschland. Wenn ich jetzt so verschiedene Dinge anführe, dann möchte ich betonen, das ist nicht allgemeines Jammern und Klagen, ja, so das Stammtischniveau. Da wird immer, oh, das war früher besser und das war früher schöner, sondern das sind statistische Zahlen. Wir haben in Deutschland die tolle Situation, dass das Statistische Bundesamt, das Bundeskriminalamt, das Bundesfamilienministerium und wie sie alle heißen, die sammeln alle Daten. Wenn du dich dafür interessierst, was in deinem Land tatsächlich los ist, dann geh ins Internet auf die entsprechenden Seiten und lies nach, in welchem Zustand das Land ist, in dem du lebst. Familien. Die durchschnittliche Familie hat 1, irgendwas Kinder. Kinder haben keine Geschwister mehr und sind deswegen unsozial und egozentriker. Das klingt pauschal, aber das ist Soziologie. Wer ohne Geschwister aufwächst, hat nicht die Chance zu lernen, mit anderen umzugehen, in der gleichen Weise wie jemand, der mit Geschwistern aufwächst. In der Familie, da wird die Familie an sich immer weniger geschätzt als wert. Man verbringt immer weniger Zeit miteinander. Wo das noch etliche Stunden pro Woche waren, in den 50er Jahren, da sind es heute Stunden pro Monat, die eine Familie, eine durchschnittliche Familie miteinander verbringt. Dieses gemeinsame Tun schwindet. Kinder, genauso wie die Eltern, empfinden die Familie nicht mehr als Schutzraum. Das ist der Normalzustand. Ich spreche darüber, weil wir als Christen völlig andere Dinge sehen. Wir sehen das normalerweise nicht. Wir sehen, wie es bei uns aussieht. Wir sehen unsere Familien, wir sehen unsere Werte. Wir müssen mal rausgucken, wenn wir sagen, Gott kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, und wir fragen uns, wo stehen wir in dieser Beziehung, in diesem Bibelwort, dann müssen wir mal rausgucken, wie sieht's in diesem Land aus. 80 Millionen Leute, davon sind 1, irgendwas Prozent Christen, die sich wirklich dazu bekennen, eine ganz große Menge Namenschristen, aber eben ganz wenige, die die Werte leben und haben, die wir haben, und der Rest lebt so. Und da ist Familie kein Wert mehr. Die Extreme sind dauernd in der Presse. Kinderarmut, Kinder, die verhungern, Kinder, die irgendwo in der Tiefkühltruhe gefunden werden, alte Leute, die froh sein können, wenn sie tot sind, weil sie jahrelang vorher in irgendeinem Pflegeheim vor sich hin vegetierten. Das heißt, die Familie, und da sind sich alle wieder einig, die Familie als Baustein der Gesellschaft zerfällt. Das Problem dabei und bei anderen Dingen ist, wenn du mit jemandem darüber diskutierst, was sagt er dann? Sagt er dann, oh ja, das war früher alles besser. Nein, das wird einem verkauft als natürlicher Wandel der Werte. Das ist nun mal so. Der Mensch entwickelt sich weiter. Ja, die Werte verändern sich, die Werte entwickeln sich. Also um die Familien sieht es jetzt nicht so gut aus, wie es aussehen könnte. Schauen wir uns mal den Staat an. Ein Bild von einem Polizisten, der den Verkehr überwacht anhand von den verschiedensten Kameras, die angebracht sind. Ein Vorwort: Der Staat ist Gottes Dienerin, steht in der Bibel. Wir sind froh, dass wir in diesem Staat leben. Das soll kein Murren und Jammern sein gegen den Staat, sondern ich bin wirklich froh, hier zu leben. Wir haben dieses Gebäude gekauft. Wir durften dieses Gebäude kaufen und umnutzen zu einer christlichen Versammlungshalle. Wir müssen nicht befürchten, dass die Tür da hinten aufgeht und irgendwelche Fredis mit Kalaschnikows reinkommen und uns umnieten deswegen. Der Staat, in dem wir leben, ist ein guter Staat. Aber es gibt einige Auswüchse, die, ich nenne sie mal, antigöttlich sind. Nehmen wir mal zum Beispiel die Gesetzgebung zum Schutz der Ehe. 1885 taucht in der Rechtsprechung erstmals das Wort Ehescheidung auf. Vorher gab es das nicht. 1976 wurde das umgeändert vom Schuldprinzip in das Zerrüttungsprinzip. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Vorher hieß es, der Normalzustand, und das ist das Problem bei der Gesetzgebung, der Normalzustand ist, dass eine Ehe hält und wenn sie scheitert, dann muss einer schuld sein. Dann hieß die Denkweise, ja, die Partner haben sich weiterentwickelt. Der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Jetzt passen sie nicht mehr zusammen. Na, dann wollen wir doch nicht zusammen zwingen, was nicht zusammenpasst, oder? Also die grundsätzliche Denkweise in der Gesetzgebung hat sich verschoben von Ehe ist ein Wert und Ehe ist schützenswert hin zu, naja, wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem die auch wieder auseinandergehen können. Das zweite Problem ist, die Frucht von schlechter Gesetzgebung, sieht man die sofort? Scheidungsrecht, die Ehen sind geschieden. Nein, das sind Zeitbomben in der Kultur, in der Gesellschaft. 76 wurde das Gesetz geändert und dann in den Jahren darauf, da begann mal langsam, aber sicher mehr und mehr Ehen geschieden zu werden. Wir leben heutzutage in einer Zeit, in der 40% der Ehen geschieden sind. Ja, 4 von 10. Wenn ich sage in meiner Firma, ich bin verheiratet, ja, ist ja schön, ich bin seit 17 Jahren verheiratet, dann kommt die erstaunte Rückfrage, was mit der gleichen Frau? Ist so. Der Wert, die Vorstellung, dass jemand 17 Jahre mit der gleichen Frau verheiratet sein könnte, ist abnormal für die Leute, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Aktuell wurde das Unterhaltsrecht auch noch ein bisschen zusammengestrichen. Das senkt die Hemmschwelle weiter. Ich muss so ein paar Themen ansprechen. Es sind viele Themen. Ich möchte damit ermutigen, sich Gedanken zu machen, wie ist das Land, in dem wir leben, in was für einem Zustand ist das? Wir sind oft so zufrieden, ja. Wir sehen nur unser Kleines. Ja, und mein Vorgarten ist ja auch in Ordnung. Außer da scheißt mal ein Hund rein, aber ansonsten ist da alles bestens. Und die Kinder, ab und zu hat er so eine Schlägerei in der Schule, aber ist das in dem Alter nicht normal? Nein, ich möchte den Blick öffnen dafür, dass wir mal sehen, was ist in dem Land los, in dem wir leben. Abtreibung. Im 20. Jahrhundert begann erstmals der Grundgedanke, ist es überhaupt strafwürdig, ungeborenes Leben abzutreiben? 1927 sagte die Rechtsprechung zum ersten Mal, wenn die Mutter durch den Fötus in Gefahr ist, dann darf man dieses ungeborene Leben beenden. 1976 kamen Indikationen dazu, in bestimmten Fällen. Da dürfen ungeborene Leben getötet werden. Ein Fall ist Vergewaltigung oder wenn die Mutter in Gefahr ist oder verschiedene andere Dinge noch. Und es bildete sich eine große Lobby, die sagte, die Mutter hat das Bestimmungsrecht. Mein Bauch gehört mir, der Paragraph 218 gehört weg. Mit der deutschen Einigung kam das Gedankengut der DDR mit zu uns. Und die sahen die Abtreibung als legitimes Mittel nachträglicher Empfängnisverhütung. Es wurde dann die Fristenregelung eingeführt, dass innerhalb einer gewissen Frist das ungeborene Leben im Mutterleib getötet werden darf. Und das Einzige, was bei uns da noch zwischensteht, ist, dass die Schwangere zu einer Stelle gehen muss, die sie berät, was sie tun kann außer der Abtreibung und ihr darüber einen Schein ausstellt. Dann ist es straffrei. Da seht ihr auch diese Entwicklung von das ungeborene Leben muss geschützt werden hinzu, wenn ein wie auch immer gearteter, ideologisch gesehen, Spezialist in Anführungszeichen, wenn der dich beraten hat und sagt, so, ich habe Ihnen jetzt alles gesagt, was Sie tun können, hier haben Sie auch die Adresse von der Klinik, mit der wir meistens zusammenarbeiten, dann ist das ausreichend, damit die Frau das Leben in ihrem Leib töten darf, ohne dass es strafwürdig ist. Im Augenblick endet jede sechste Schwangerschaft in Deutschland durch Abtreibung. Das ist, wenn man es umrechnet, alle 4 Minuten eine oder auch 120.000 im Jahr oder etwa 3 Millionen Babys, seit die Regelungen eingeführt wurden. Wir haben auf der einen Seite Kindermangel, wir beklagen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und ausstirbt und dann machen wir sie weg. Wer von euch hat schon mal was vom europäischen Haftbefehl gehört? Das ist eine lustige Sache, ja? Kennen nicht viele. Der heißt, dass du verhaftet werden kannst für etwas, was in Deutschland nicht strafbar ist, aber in einem anderen Land der EU. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle und sage, das und das steht im Wort Gottes und in irgendeinem merkwürdigen Land der Europäischen Union, man muss doch auch an die, die demnächst beitreten wollen, denken, ist das verboten, dann können die beantragen, dass ich verhaftet und ausgeliefert werde. Schick, ne? Ist gerade dabei, überprüft zu werden, ob das nicht gegen die Grundrechte verstößt, aber die Deutschen haben das erstmal so adoptiert. Prostitution ist ein Gewerbe, habt ihr das gewusst? Prostitution ist ein Gewerbe, aber Arbeitslosen darf diese Stelle nicht angeboten werden, ohne weiteres, das ist immerhin noch etwas. Es sind klare Grenzen der Rechtsprechung. Ne? Antidiskriminierungsrichtlinie, wenn ich sage, Paulus hat geschrieben, dass Homosexualität eine Sünde ist, dann bin ich auf der sicheren Seite. Kümmert euch um Paulus, verhaftet den doch. Wenn ich das selbst sage, bin ich schon im Graubereich. Ne? Da könnte sich schon einer diskriminiert fühlen und mir Schwierigkeiten machen. Naja, noch eine letzte Sache. Was läuft im Augenblick? Der Staat schützt unsere Kinder. Da werden Ganztagsschulen eingeführt und Kinderhorte und schon möglichst früh sollen die Kinder von zu Hause weg. Das ist doch eine gute Sache, oder? Nein? Warum nicht? Du willst, dass deine Kinder von dir erzogen werden. Ja, warum denn? Erziehungsberechtigt, ja. Demnächst bist du die Weggabeberechtigte. Das ist an sich eine gute Sache. Ich habe vorher von Kinderarmut und all diesen Dingen gesprochen. Der Staat sagt jetzt, damit das nicht mehr vorkommt, stellen wir das sicher. Wer legt die Ideologie fest, die da vermittelt wird? Wer legt das fest? Lass mal unseren nächsten Bundeskanzler einen Homosexuellen sein mit einem linken Außenminister und dann guck mal, was in diesen Ganztagesschulen und Horten vermittelt wird. Was da in den Erziehungsrichtlinien drinstehen wird. So, das reicht erstmal zum Start. Unsere Gesellschaft, links unten, das ist keine Panik, bleibt hier. Das ist ein gestelltes Bild, das stammt aus einem Film. Da ist also ein junger Mann dabei, mit einem Baseballschläger auf einen Eimer zu schlagen, der einem anderen jungen Mann über den Kopf gestülpt ist, der gefesselt ist. Das rechts oben ist, wenn ich mich recht entsinne, ein echtes Bild, das irgendein netter Kumpel von seiner Freundin mit dem Fotohandy geschossen hat. Wenigstens sind die Haare vorne, dass man das jetzt nicht so sieht. Die zündet sich also gerade ein Gerät an, mit dem man Haschdämpfe, Cannabisdämpfe inhaliert. Thema Drogen machen wir mal ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr. Auf Basis der Zahlen. Erst das Thema Kriminalität. Es gibt eine hohe Dunkelziffer. Die Zahlen stammen von 2006. Unsere Umgebung, unser Land hat zu bieten in 2006 Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung, 164.000 erfasste Fälle. Raub wären 54.000 Fälle. Straßenkriminalität 1.560.000. Straßenkriminalität sind Dinge wie das Zusammengeschlagenwerden auf öffentlichem Gelände, Taschendiebstahl, Diebstahl aus Kfz und so weiter. Das sind 4.274 erfasste Straftaten pro Tag, rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage oder auch alle 20 Sekunden. Alle 20 Sekunden wird jemand zusammengeschlagen auf öffentlichem Gelände oder eine Tasche geklaut oder etwas aus einem Kraftfahrzeug geklaut oder und so weiter. Ich weiß nicht, wie das um das Land unserer Väter steht. Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sagt der Kriminaltechniker. 52.000. Das wären dann Vergewaltigungen oder sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Macht oder Vertrauensstellung oder Kinderpornografie. Und Deutschland ist ja so gut darin, solche Sachen aufzunehmen und auszuwerten. Es wird angegeben, dass in der Zahl enthalten sind 12.700 65 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern, nicht aber 712 Fälle von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Das ist das Detaillierungsniveau, Detaillierungsgrad, auf dem das Bundeskriminalamt die Daten von sich gibt. Es wären 35 pro Tag. Ist regional noch ein bisschen unterschiedlich. Wenn du vergewaltigt werden möchtest, dann zieh nach Berlin in gewisse Stadtteile und geh abends dort spazieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du belästigt oder vergewaltigt wirst, ist 200 Mal so hoch wie in den entsprechenden Stadtteilen Hannovers. Rauschmittel. Cannabis ist wieder Spitzenreiter der Hitliste, gefolgt von LSD, Opiaten, Crack und Kokain. Cannabis, ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnert, so die 68er, ja, die haben gehascht. Und dieses Zeug damals, das war so ein bisschen euphorisierend. Was heutzutage verkauft wird, das ist eine harte Droge. Da haben sich nämlich Züchter drüber hergemacht und haben dafür gesorgt, dass der Wirkstoffgehalt viel höher ist. Das Einstiegsalter nimmt ab. 0,5% der 12-jährigen Jungen hat schon Cannabis probiert. Mit 15 ist es dann jeder Zehnte, mit 17 jeder Vierte. Das Gute bei den Drogen ist, sie lassen sich vom Taschengeld finanzieren. Ein Gramm Cannabis kostet 6 Euro auf dem Schulhof. Eine Tablette Ecstasy kommt auf 5 Euro, meistens wird man aber auf die ersten eingeladen. Psychedelische Pilze, das sind diese Magic Mushrooms irgendwas, die man getrocknet kaufen kann, 10 Euro je 50 Gramm. Kokain ist teurer, das kostet 60 Euro pro Gramm. Wenn man bei Kokain angekommen ist, dann bleibt nur Arbeit oder Beschaffungskriminalität übrig. Daneben gibt es noch Klebstoffe, Leimsubstanzen, Alkohol. In letzter Zeit vermehrt giftige Pflanzen. Die Leute futtern alles, was irgendwie auf der verbotenen Liste ist. Folgen davon sind beispielsweise ein 9-Jähriger. Wenn ihr zum Friseur geht, lest mal in diesen Zeitschriften. Jetzt nicht nur die Frisur, die wisst ihr ja vorher sowieso, sondern lest mal drin die Geschichten. In fast jedem Medium tauchen heutzutage Geschichten auf. Ein 9-Jähriger geht zum Bahnhof, um Stoff zu kaufen, weil seine Mutter zu Hause liegt, Schaum vor dem Mund hat und sich in Krämpfen windet und ihn losgeschickt hat mit Geld. 2 Jahre später geht er selber und nimmt einen Teil davon. Neugeborene, die 3 Tage am Stück durchschreien, weil sie Entzugserscheinungen haben, weil die Mutter Drogen genommen hat. 12-Jährige kannst du finden, mit denen du alles machen kannst für Geld. Hauptsache, sie haben ihren nächsten Schuss. Jeden Monat werden 25.000 Leute in die Klinik eingeliefert, mit einer Überdosis an Alkohol. Da frage ich mich, was ist damit? Wenn Jesus sagt, er ist gekommen, um die Taten des Teufels zu zerstören und zu vernichten, warum ist unser Land in diesem Zustand? Ich rede jetzt nicht von Bandenkriegen, von Schülern, die bewaffnet sind, von Mafiastrukturen, von sozialen Ghettos. Ich finde, das reicht zu unserer Gesellschaft. Die Zustände sind katastrophal. Gucken wir uns die Kirche an. Bei der Kirche haben wir noch Deutungshoheit. Richtig? Wenn jemand was Geistliches wissen will, dann kommt er zu uns. Nein? Die gute Nachricht ist, die Interessen an geistlichen Themen, die sind am Boomen. Die Leute suchen, die Leute wissen, es gibt mehr als die Naturwissenschaft, die mir verkauft wurde. Die Leute wissen, ich brauche was. Ich habe da in mir dieses Vakuum, dieses Loch. Und dann gehen sie zum Tarotlegen und zur Esoterikmesse und zum Hexer und was weiß ich wohin, weil sie die Kirche wahrnehmen als Ort der Tradition. In Bayern als die da rumlaufen zu frommem Leichnam, gell, mit dem, oh Gott, Herr Pfarrer, ihr Handtäschchen brennt. Das wird wahrgenommen von den Leuten. Aber wenn es um Spirituelles geht, dann traut man der Kirche nicht mehr zu. Und das ist kein Klischee, das sind Umfragen. Man traut der Kirche nicht mehr zu, irgendeine Antwort geben zu können im geistlichen Bereich. Andere Religionen missionieren. Wir haben letztes Mal gehört, dass in Österreich zum ersten Mal mehr Moslems da sind als Protestanten. Die Moslems nehmen das sehr ernst. Die nehmen ihre Chance sehr, sehr ernst, die sie bei uns haben. Wo steht in dem Ganzen der Einzelne? Keine Panik, ich habe gleich jetzt den kurzen Überblick demnächst fertig. Wo steht in dem der Einzelne? Hier ein Bild, das mir sehr gut gefallen hat. Das ist eine Single-Party, eine Flirt-Party, ja, wo man hingeht und dann ist es vom Veranstalter schon fast garantiert, dass du dich da wohlfühlst und dass jede Menge gute neue Kontakte zustande kommen und du findest endlich denjenigen, den du gesucht hast. Und es wird für immer sein, wie immer. Er steht also zwischendrin. Der Einzelne ist einsam. Es bringen sich heutzutage ungefähr 40 Leute jeden Tag um, 365 Tage im Jahr in Deutschland. Er hat schon mehrere zerstörte Beziehungen, nicht nur in geschlechtlicher Hinsicht, sondern auch in sonstiger Hinsicht hinter sich. Er sucht, wie gesagt, nicht bei uns. Und er hat Angst. Er lebt in einem der reichsten Länder der Welt, aber er hat Angst vor der Armut. Er hat Angst vor der Arbeitslosigkeit. Er hat Angst vor dem Alter. Er hat Angst davor zu sterben. Das kann man nachvollziehen. Er hat Angst davor, materiell irgendwie leiden zu müssen. Soziologen sagen, das ist das Zeitalter der Angst. Die Leute, die sind, obwohl sie in einem der reichsten und besten Länder leben, völlig in Angst gefangen. So, all diese Bereiche, die ich jetzt gezeigt habe, da verschlimmert sich das. Verschlimmert sich das, die Zustände. Und zum Teil sind sie anders, als wir das gedacht haben. Und das Unschöne ist, dass die Menschen in vielen Bereichen denken, das ist der natürliche Wandel der Werte. Wir fragen uns jetzt, warum das so ist. Weil zum einen, einer der Gründe, warum das so ist, ist, dass es eben das Böse gibt. Jesus hat zu Menschen gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater, ihr tut das, die bösen Werke. Oder die zweite Bibelstelle, wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Oder auch der Dieb will rauben und morden. Also der Grund, warum das Böse ist, ist, dass die bösen Mächte, der Teufel, seine Dämonen, wissen, dass sie nicht mehr allzu lange Zeit haben und jetzt versuchen, so viel wie möglich Böses zu tun. Aber was ist denn mit dieser Bibelstelle, die wir vorher gesehen haben, dass Jesus die Werke des Teufels zerstören will? Das, was wir hier alles gesehen haben, der Zustand unserer Gesellschaft, um das nochmal zusammenzufassen, der Zustand, in dem das Land unserer Väter ist, der ist dadurch verursacht, dass böse Mächte tun, was auch immer sie tun möchten. Jesus hat gesagt, ich will die Werke des Teufels zerstören. Warum ist das dann trotzdem so?